Hallo und herzlich willkommen bei Zurglost, dem Podcast des Südtiroler Landwirt. Schön, dass ihr auch diesmal wieder mit dabei seid. Wir haben wieder eine interessante neue Folge für euch vorbereitet. Bevor wir aber dazu kommen, habe ich eine Bitte an euch. Empfehlt unseren Podcast weiter. Natürlich nur, wenn er euch gefällt, was ich sehr hoffe. Erzählt euren Freunden davon, empfehlt uns auch auf den einzelnen Plattformen weiter. Das hilft uns, damit unser Podcast noch bekannter wird. Dankeschön im Voraus und jetzt viel Spaß und gute Unterhaltung mit meinem heutigen Gast.
Jetzt kommt eine kurze Werbung.
Mit Innovation zum Erfolg. Die landwirtschaftliche Hauptgenossenschaft an deiner Seite.
Von topaktuellen Agrarbedarfsartikeln bis hin zu den neuesten Landmaschinen und besten Versicherungen haben wir alles Notwendige, um deinen landwirtschaftlichen Betrieb auf Erfolgskurs zu halten.
Deine landwirtschaftliche Hauptgenossenschaft Südtirol.
Ende der Werbung.
Grüß dein Kalle miteinander zu unserer neuen Podcast-Folge. Mein Gast heute ist der Günther Unterthiener. Günther Unterthiener ist Abteilungsdirektor, zuständig beim Land für den Bereich Forstwirtschaft. Du wirst dich noch kurz vorstellen, was eigentlich so die erste Frage, die ich so in die Leute am stellen, wenn sie zu mir herkommen. Günther, bitte sag, was du so tust in deinem Leben, wie du dazu gekommen bist und was soll deine Aufgabe sein?
Ja, sehr gerne. Mal zunächst einmal danke für die Einladung und grüß Gott an alle Hörerinnen und Hörer. Ja, ich habe Forstwirtschaft studiert, also nach der Oberschule in Brixen, wo ich das wissenschaftliche Gymnasium gemacht habe, bin ich dann nach Baden Forstwirtschaft studieren, habe das dann 1993 abgeschlossen und dann schon beim Land ein bisschen im Amt für Forstplanung arbeiten können, habe dann einen Abstecher zum Militär gemacht ein Jahr, das war auch, ja, eine Notwendigkeit zwischen 94 und 95 und haben dann das Glück gehabt, dass Ende 95 ein Wettbewerb beim Land ausgeschrieben worden ist. Ich habe da mitgemacht und bin eben seit Ende Oktober 95 im Landesdienst tätig. Ich war dann im Amt für Forstplanung, bin dann 2003 verantwortlich worden für das Amt für Forstplanung. Bin dann bis 2018 im Amt für Forstplanung tätig gewesen, war dann 2 Jahre im Forstinspektorat Brixen und bin dann im Jahre 2020 wieder nach Bozen gewechselt und bin seither für die Abteilung Forstdienst zuständig.
Das heißt, du hast früher eigentlich ein kleines Jubiläum beim Land.
Ganz genau,
heuer. Jahr.
Richtig, ein kleines Zeit, Jubiläum, ja.
Jetzt, der Wald ist ja natürlich noch etwas, was die Tag und Nacht fast beschäftigt, kann man fast sagen. Man liest ja allem wieder, dass der Wald unter Druck steht, dass es aus allen möglichen verschiedenen Winkeln Probleme gibt. Wir wollen jetzt vielleicht heute ein paar von den Faktoren anschauen. Vielleicht kannst du mir auch widersprechen und sagen, es ist überhaupt kein großes Problem mit dem Wald. Und vielleicht auch ein bisschen Lösungen aufzeigen. Jetzt ein Thema, was die Waldbesitzer, was die wahrscheinlich auch schon seit einigen Jahren jetzt beschäftigt, das ist der Borkenkäfer. Wir berichten ja im Landwirt auch regelmäßig drüber. Jetzt mittlerweile schaut es ja ein bisschen so aus, als wäre das so langsam ein bisschen überwunden. War der Wald heint, wenn das jetzt nochmal so ein Problem kommt, war der Wald heint besser gerüstet als vor ein paar Jahren oder muss man mit dem allem rechnen?
Man muss mit dem wirklich allem rechnen, weil Südtirol einfach von Natur aus einen sehr hohen Anteil an Fichte hat und der Fichtenborkenkäfer natürlich das Problem darstellt und eine Reihe von Faktoren ausschlaggebend waren für diesen starken Borkenkäferbefall. Noch einmal vielleicht auf deine Frage zurückzukommen. Also bis 2018, ich war ja eben lange Zeit auch in der Forstplanung, war es ja, sag ich mal, relativ ruhig rund um den Wald. Kann mich nur noch gut daran erinnern, dass man eben Anfang der 2000er Jahre eigentlich noch Maßnahmen gesucht hat, wie man die forstliche Nutzung in Südtirols Wäldern ankurbeln könnte. Und dann ist diese sogenannte Holzbringungsprämie gekommen, die dann dafür verantwortlich war, dass etwas mehr passiert ist. Aber ich sag, wir haben dann so rund 700.000 Kubikmeter das Jahr an Holznutzungen gehabt. Und dann mit Weiher im Spätherbst 2018 ist dann eine Phase eingeleitet worden, wo es wirklich sehr, sehr unruhig worden ist in Südtirols Wäldern. Weiher ist dann relativ gut aufgearbeitet worden. Also da waren wirklich, das war vorbildhaft, würde ich sagen, wir da alle zusammengearbeitet haben. In erster Linie natürlich die Waldbesitzer, die sich der Sache angenommen haben. Und diese 6000 Hektar ungefähr an Schadfläche in relativ kurzer Zeit aufgearbeitet haben. Und man muss sagen, wäre es bei Weiher geblieben, dann hätten wir sicher nicht diese Borkenkäferkalamität in Südtirol gehabt, wobei Weiher im Trentin oder im melanesischen Raum effektiv verantwortlich ist für einen Borkenkäferbefall, weil einfach da sehr viel Holz liegen geblieben ist. Uns hat dann 1920, also im Spätherbst, Frühwinter, haben diese Schneedruckereignisse das Genick gebrochen diesbezüglich. Da haben wir einfach noch einmal sehr, sehr viel an Schottholz bekommen und das war dann nicht mehr möglich in kurzer Zeit so aufzuarbeiten, dass wir diesen Borkenkäferbefall im Einhalt gebieten konnten. Das muss man so sagen. Jetzt haben wir seit 21 diesen Borkenkäferbefall und sind aber jetzt im Jahre 2025 relativ zuversichtlich. Wir haben auch heuer wieder den wichtigsten Verbündeten, sage ich jetzt einmal, gehabt, das sind eben die Wetterbedingungen. Nicht? Also wir haben wieder einen relativ kühlen und auch nassen Frühjahr gehabt. Es war dann der Juni ein bisschen besorgniserregend, da war eine kurze, aber doch sehr intensive Wärmeperiode. Da haben wir eine sehr hohe Registrierung an gefangenen Borkenkäfern in unseren Fallen gehabt und das hat dann eigentlich ein bisschen die Befürchtung genährt, dass wir wieder einen starken Befall, Sommerbefall haben werden. Es ist dann aber so gewesen, dass der Juli dann wieder sehr feucht war und die Zählungen in unseren Pheromonfallen, das sind eben so Fallen, wo man diese Käfer hineinlockt und mit diesen gefangenen Käfern kann man ein bisschen darauf schließen, wie viel jetzt der jeweilige Befall ist. Und die Ergebnisse sind jetzt soweit schon gut, dass man sagen kann, also wir haben keine weiteren starken Befälle mehr festgestellt. Jetzt auch wieder ist es wieder feucht und wir haben eigentlich nie eine Stressphase gehabt für unsere Fichten, was die Wasserverfügbarkeit anbelangt hat. Und das, ohne es prophetisch zu wirken, kann man schon davon ausgehen, dass das Jahr 2025 keine großen weiteren Schadflächen verursacht.
Das heißt, andere ärgern sich drüber, wenn es im Sommer stattelt mal regnet. In dem Fall seien wir vor.
Wir seien natürlich diesbezüglich keine touristischen Werbeträger. Also wir bevorzugen diese Wetterbedingungen. Aber weil du vorhin gesagt hast, ja, wäre jetzt Südtirol besser gerüstet, da muss man sagen, wenn wir solche Schadereignisse auch diesmal oder noch einmal hätten in unseren Fichtenbeständen, man hat sicher was gelernt, was diese unmittelbare Räumung und die Verfügbarkeit an Waldarbeiterfirmen betrifft, da sind wir besser aufgestellt und man hat auch bessere Kontakte und so weiter, aber auszuschließen ist es absolut nicht, das muss man sagen.
Weil ich denke, ein bisschen das Problem, wenn ich jetzt richtig informiert bin, der Unterschied zwischen Weiher und dem Schneedruck vorher bei Weiher ist einfach ganz viel Wald davor mal gelegen, wo man da leichter zurückkommen ist vielleicht. Und beim Schneedruck sind das Mittel drin oft mal Bahn gewesen, wo es halt einfach schwer rauszuholen gewesen sein, oder?
Ganz genau, das haben wir sogar, also sowohl höhenmäßig als auch geografisch ist das sehr, sehr verteilt gewesen. Also man kann bei diesen Schneedruckereignissen ja gar nicht einmal sagen, wie viel ist jetzt effektiv an Fläche betroffen. Das ist so diffus gewesen, aber die Mengen, die sind ungefähr noch einmal wie bei Weiher gewesen und das ist natürlich sehr, sehr viel. Darf man ja gar nicht vergessen, dass wir auch zwischendrin diese ganze Corona-Epidemie gehabt haben. Das hat ja auch nicht unbedingt die ganze Sache erleichtert und das war einfach zu viel und das war nicht mehr bewältigbar und ich muss sagen, alle, die das jetzt gegenteilig sagen, dass man da zu langsam war, es war einfach, ich habe viele Beispiele auch von Waldeigentümern, die von Weiher betroffen war, von Schneedruck betroffen war, von Borkenkäfer betroffen waren und das alles so schnell als möglich versucht haben aufzuräumen, aber die sind trotzdem extrem betroffen gewesen. Und man hat auch gesehen, in Osttirol haben sie eigentlich die aggressivere Linie gefahren, also mit dem Räumen. Aber wenn man heute natürlich durch Osttirol fährt, da sieht man, es war nicht möglich, diese Gewalt der Natur und diese Dynamik, was da Insekten haben können, entsprechend zu limitieren.
Jetzt sind wir ja noch so weit, dass es darum geht, was mit jetzt mit den gerodeten Flächen passiert. Wie ist denn das? Schaust du es da eher, lässt es da einen naturfreien Lauf oder gibt es da Strategien von Enk oder von jemand anders, wie man mit den Flächen jetzt umgeht? Also was man da jetzt aufforstet, wie man das tut?
Ja, das ist natürlich jetzt situativ wieder zu bewerten draußen und das machen unsere Forstinspektorate draußen, die Techniker, die diese Schadflächen anschauen und auch bewerten, was ist jetzt wo zu machen, beziehungsweise wo könnte man gewisse Flächen auch der natürlichen Entwicklung überlassen. Der Fokus liegt vor allem in den Schutzwaldflächen und vor allem den Objektschutzwaldflächen, wo drunter Infrastrukturen sind und da gilt es natürlich entsprechend zu handeln und das wird eine Kombination zwischen technischen Maßnahmen sein und auch Forstungsmaßnahmen und natürlich geht dann der Fokus dahingehend, dass wir sogenannte klimafitte Mischbaumarten in die Bestände reinbekommen wollen. Die Fichte ist normalerweise sehr dynamisch auf diesen Flächen und kommt auch von alleine. Man kann natürlich auch mit Aufforstungen nachhelfen. Aber das Ziel ist natürlich, dass wir mittel- bis langfristig schon eine Beimischung bekommen. Und diese Beimischung geht natürlich nur durch menschliches Zutun. Das heißt, Pflegemaßnahmen, auch Wildregulierung entsprechend, dass wir eben eine Mischung hinbekommen und dass wir besser gerüstet sind für sicher wieder ein tretende Schadereignisse.
Jetzt als Außenstehender und als Laie kann ich mir halt denken, es war wahrscheinlich geschickter, wenn dann jetzt nicht mehr Fichten wachsen, weil es einem ja unfällig auf den Borkenkäfer sein.
Ja, das muss man auch. Danke, dass die Frage kommt, weil das wird oft gesagt, ja. Und Mischwälder und so weiter. Also wir haben, wo jetzt der Borkenkäfer zugeschlagen hat, muss man sagen, das sind natürliche Fichtenwälder. Das sind jetzt nicht von Menschenhand oder irgendwie aufgeforstete Fichtenbestände, sondern das sind natürlich auf diesem standortstypische Fichtenwälder. Und die, und das, wenn man so plakativ sagt, über 1000 Meter Seehöhe, die haben wir auch zukünftig als Fichtenwälder. Also alle, die jetzt verteufeln die Fichte, das soll natürlich nicht so sein. Die Fichte wird auch weiterhin in unserer Hauptbaumart bleiben. Wir müssen versuchen, nur etwas mehr an Mischbaumarten neben der Fichte zu haben, damit man etwas stabiler und gewappneter ist, wenn solche Schadereignisse sind. Und da ist halt ganz wichtig die Mischung, aber vor allem auch dann die Pflege. Also die Pflege ist etwas, was sicher in der Vergangenheit vernachlässigt worden ist oder zu wenig gemacht worden ist. Und das müssen wir natürlich noch mehr versuchen zu intensivieren, auch über Förderungen, dass natürlich dann entsprechend diese Bestände gepflegt werden. Und ein gepflegter Bestand ist einfach stabiler, ist die Voraussetzung, dass eben sowas Massives auszuschließen ist immer schwierig, aber zumindest ist in geringerer Form passiert.
Ja. Der Wald hat sich auch ein bisschen zu uns. Ich meine, wir reden da von Bäumen, wir reden da nicht von Äpfelbäumen, wo es alle paar Jahre oder wenigen Jahrzehnten mal wieder ausgetauscht werden. Das sind ja Generationen, von denen wir da reden.
Das ist eben nicht. Ja. Also wir haben heute eine Situation, die in den letzten 100, 150 Jahren sich entwickelt hat und setzen jetzt die Voraussetzungen für die zukünftigen unseren Generationen und den zukünftigen Wald. Und natürlich hat man da eine gewisse Verantwortung und die muss man sich auch bewusst sein. Und jeder Waldeigentümer hat die ja auch. Und der Forstdienst hat die Aufgabe, da begleitend eben zur Seite zu stehen.
Kommen wir zum nächsten Thema, was auch Wald genauso betrifft wie uns alle anderen. Das Thema Klimawandel. Vielleicht aus zwei verschiedenen Richtungen. Also einmal, was hat der Klimawandel jetzt für Auswirkungen auf unseren Wald? Und aus der anderen Sicht, was kann der Wald dazu beitragen, damit wir dann nicht verhindern, aber zumindest ein bisschen eindämmen können?
Ja, eben der Wald wird manchmal schon so ein bisschen als Allheilmittel präsentiert. Er hat natürlich eine extrem wichtige Aufgabe und ist eigentlich die natürlichste Form, Kohlenstoff zu speichern. Aber das darf nicht missverstanden werden, dass man diese Wälder nicht mehr nutzt und sagt, also die kann der Kohlenstoffspeicher auf Ewigkeit, und das ist nicht der Fall. Also er speichert Kohlenstoff, aber auch dieser Kohlenstoffspeicherung sind dann auch Grenzen gesetzt, einfach physiologische Grenzen, was die Bäume anbelangt. Und deswegen ist es wichtig, auf die Kohlenstoffspeicherung der Bäume zu setzen, die dann angemessen zu nutzen, diese Bäume, und dieses Holz so lang wie möglich in langfristige Produkte zu speichern. Das wäre eigentlich die wichtigste oder die richtigste Vorgehensweise. Und dann hat der Wald vor allem auch das Produkt Holz, dieses hochwertige, in der Natur nachwachsende Produkt Holz, eben eine extrem wichtige Funktion in der ganzen Klimawandeldiskussion. Aber der Wald ist natürlich auch höchst sensibel, was die Klimaentwicklung anbelangt. Wir haben das davor gesehen. Weiher, Borkenkäfer, Trockenheit an sich. Wir haben ja schon immer wieder Ereignisse gehabt. Vielleicht kann sich noch jeder erinnern, ein bisschen mit 2003, dieses extrem trockene Jahr. Da haben vor allem dann die Föhren ganz stark drunter gelitten. Also wir haben schon diese Auswirkungen, die durch den Klimawandel spürbar sind. Vor allem diese längeren Trockenperioden, die machen den Wald zu schaffen. Vor allem dann eben einem Flachwurzel wie der Fichte. Und da gilt es eben, entsprechende Vorkehrungen zu treffen. Also wir haben die Auswirkungen, der Wald hat eine wichtige Rolle in der ganzen Klimawandeldiskussion, aber wir müssen den Wald auch in der Entwicklung eben so unter die Arme greifen, damit er dieser Rolle eben gerecht werden kann.
Du hast ja schon einen Schutzwald angesprochen, wo es natürlich vor allem in so einem Gebiet wie Pinstow ganz wichtig ist. Man braucht leider in der Schweiz einzuschauen, wo jetzt vor ein paar Monaten erst einmal ein ganzer Berg hochgekommen ist. Kann ja theoretisch bei uns auch passieren. Was kann denn da gezielt gemacht werden, um den Schutzwald vor allem zu schützen?
Ja, da ist natürlich die Aufgabe, einen solchen Schutzwald, der muss einfach nachhaltig behandelt werden. Das ist jetzt eine Nutzung, die einmal den Rohstoff Holz zur Zielsetzung hat. Also davon, sage ich mal, generiert der Waldbesitzer auch ein gewisses Einkommen. Ob bis dato ist praktisch diese Tätigkeit, die er im öffentlichen Interesse macht, also den Schutzwald zu behandeln, der ist ihm eigentlich rein mit dem Ertrag aus der forstwirtschaftlichen Nutzung abgegolten worden. Und da verspürt man schon die Notwendigkeit, und wir haben das einmal versucht, schon mit der Schutzwaldflächenprämie etwas einzuleiten. Wir sind jetzt dabei, die forstlichen Förderungen noch einmal anzupassen, dass man genau für diese Tätigkeit, die im öffentlichen Interesse ist und diese Wirkung, die der Wald erzielt und ausübt, der ganzen Gesellschaft zugute kommt, dass für diese Waldbehandlung der Waldeigentümer auch heißmus entschädigt wird. Und das ist ganz, ganz wichtig, weil, noch einmal zu unterstreichen, die Schutzwirkung ist nur dann aufrecht zu erhalten, mittel- bis langfristig, wenn ein solcher Waldbestand behandelt und auf die Schutzwirkung des Waldes ausgerichtet ist. Das sind jetzt keine großflächigen Nutzungen, sondern kleinflächige Nutzungen, aber die müssen möglichst auf der gesamten Fläche dann passieren, auch zeitlich versetzt, und dann kann der Wald dieser Schutzwirkung gerecht werden. Und da ist es auch richtig, dass man als Waldeigentümer für diese überbetriebliche Leistung, heißt man es ja so, auch entgolten wird.
Wir haben ja ganz viele Privatwaldbesitzer bei uns. Das heißt, das sind, wenn ich richtig, das sind über 23.000 Waldbesitzer, wo es natürlich noch zur Folge hat, dass die Flächen relativ klein sind. Und dass es, entweder die Rede davon ist, dass früher war der Wald der Spruchkasse. Das heißt, wenn man dann mal investieren hat gewählt, dann ist mit dem Wald in die Gang, hat ein paar Baumhäuser getan, hat man selbst kaufen gekannt. Von dem sind wir heute ja, glaube ich, relativ weit entfernt. Und, das ist ja, was du jetzt gerade gesagt hast, ist ja auch zum Teil ein bisschen ein Unreiz für die Leute, dass sie das mit der Waldpflege aktiv umgehen in ihrem eigenen Wald. Gibt es da andere Unreize auch noch?
Ja, also natürlich ist der wirtschaftliche Aspekt der wichtiger, ja. Weil jeder sagt, bevor ich eine Maßnahme setze, muss ich mir natürlich auch ein bisschen Rechnung machen, zahle ich drauf oder bleibt mir was, und das ist auch richtig, das muss man auch machen, wenn man Maßnahmen setzt, und das ist eine Sache, also diese wirtschaftliche Überlegungen. Und du hast etwas angesprochen, also natürlich ist es eine Riesenherausforderung, 23.000 Waldbesitzer, wo einige ja schon eher waldfremde Eigentümer sind, die zum Teil ja gar nicht wissen, wo ihr Wald ist, dass man die schafft, mit ins Boot zu holen. Also ich habe wenig Sorge für die aktiven Waldeigentümer, die stehen, glaube ich, nicht so von ganz schlechten Zeiten, weil der Rohstoff Holz gefragt ist, und wenn der nicht eine rosige Zukunft als Rohstoff hat, wer dann? Deswegen denke ich auch, dass eine entsprechende Abgeltung des Rohstoffes gegeben sein wird. Dann kommt noch dazu, dass auch die öffentliche Hand diesbezüglich sicher unterstützend auch tätig sein wird, wie es schon war, aber auch in Zukunft sein wird, weil dieses Bewusstsein da ist, dass diese Leistung eben von dieser wirtschaftlichen Behandlung dann auch sich ableitet. Aber wir müssen eben schauen, wie wir auch diese hausmaus-waldfremden Eigentümer kriegen. Und da hat es ja schon Unternehmungen gegeben, dass man irgendwo so einen Dienstleistungsbetrieb schafft, wo sich eben waldfremde Eigentümer hinwenden können, dass die das dann auch übernehmen. Da ist aber Südtirol noch nicht so gut organisiert. Da gibt's in anderen Ländern schon ganz positive Beispiele. Und das wäre ein großer Wunsch von mir, dass man das schafft, um eigentlich ein zusätzliches Angebot zu haben, weil wir es eben uns nicht leisten können, dass dann nur ein gewisser Teil des Südtiroler Waldes mit den fleißigen und aktiven Waldeigentümern behandelt, bewirtschaftet wird und beim Rest passiert nichts. Das ist auch eine riesengroße Herausforderung, ist mir bewusst.
Die Beine sind auf uns zu.
Ja.
Auf einen Grund ins. Ja. Bleiben wir bei der Holznutzung. Es hat ja vor ein paar Jahren hat's ja die Waldagenda 2030 gegeben. Und dann ist ein ambitioniertes Ziel formuliert worden, das hätte ich gerne zitieren, da geht es um die Umsetzung von jährlich mindestens 30% der öffentlichen Neubauten in Holz- oder Hybridbauweise. Ist das Ziel realistisch oder wie weit sind wir da damit?
Es ist ja so, das ist ein Ziel, das auch im Klimaplan verankert worden ist. Also es ist schon etwas, was jetzt, sage ich mal, vielleicht nicht nur unter Anführungszeichen in der Waldagenda platziert worden ist, sondern wirklich auch im Klimaplan. Und entsprechend gibt's auch eine Verpflichtung, die sich dann davon ableitet. Man hat eben parallel zu dieser Zielsetzung eben den Holzbaufonds ins Leben gerufen. Da war es notwendig, zunächst eine gesetzliche Anpassung zu schaffen. Das hat man im Forstgesetz gemacht. In der Zwischenzeit sind 11 Projekte, Holzbauprojekte mit diesem Holzbaufonds unterstützt worden. Man hat heuer, weil das ist ein Fonds, der auf öffentliche Körperschaften ausgerichtet ist, das könnten Eigenverwaltungen sein oder Gemeinden, die eben Projekte realisieren und diese dann in Holzbauweise realisieren und bei gewissen Mengen an Holz, die verbaut werden, leitet sich dann ein gewisser Betrag, öffentlicher Betrag oder Beitrag ab. Also 11 Projekte sind bis dato unterstützt worden. Man hat heuer noch einmal eine gesetzliche Anpassung gemacht, dass so gemeinnützige Organisationen, die eben Projekte realisieren in Holzbauweise, dass die jetzt auch mit in dieses Boot genommen werden können. Parallel dazu, die Landesverwaltung bekommt natürlich nicht einen eigenen Beitrag von der Verwaltung selber, sondern sie versucht natürlich Strukturen, die sie bei Landhäusern und so weiter realisiert, auch in Holzbauweise zu realisieren. Da muss man sagen, da war natürlich das Land Südtirol lange Zeit schon eher etwas stiefmütterlich unterwegs. Da hat man schon den Eindruck, dass Beton, Glas und Metall eine Vorzugsschiene hatten und wir entmittelt in einem Waldgebiet eigentlich viel zu wenig an solchen Holzbauweisen haben. Aber ich glaube schon, und so verspüre ich auch die politische Ausrichtung, dass sich das ändern soll und dass man vermehrt in diese Richtung gehen soll. Ich glaube, dann ist es wichtig, dass man diesbezüglich auch die Komponente der privaten, also die Wohnbauförderung, heißt man es einmal so, für den privaten Sektor, dass man da auch eine Schiene für den Holzbau einrichtet. Und dann, glaube ich, geht es schon in die Richtung, dass ja einerseits die Zielsetzung, die allgemeine Zielsetzung der öffentlichen Bauten, aber generell die Holzbauweise in Südtirol forciert wird.
Wir sitzen da ja im Bauernbund, in einem Sitzungssaal vom Bauernbund, wo ziemlich viel Holz ist. Also so kann es in anderen Jahren auch ausschauen.
Bei meinem Landhaus natürlich ist wenig Holz. Das muss ich dazu sagen. Das einzige im Büro selber drin habe ich ein bisschen was an Holzverbauungen, aber die Struktur selber des Landhauses.
Jetzt noch Luft nach oben.
Da ist viel Luft nach oben. Ja.
Nächstes Thema, was jetzt in den letzten Monaten und Jahren ein bisschen akut und sichtbar war das Thema Waldbrände. Wir haben so ein Beispiel gehabt in Mahlen, vom Mahlinger Berg oder auch höher erst in Schlanders oder in Brot. Wie ist denn das in Südtirol, die Situation? Ist das ist sie da gefährdet, weil es einfach viel Wald gibt und weil es oft auch trocken ist. Und wie hat man das ein bisschen im Griff?
Also wir sind auch da lange Zeit, sage ich mal, ein gesegnetes Land gewesen, weil wenn Waldbrände sind und waren mit dieser peripheren Feuerwehrstruktur, was wir im Land haben, ist eigentlich fast jeder Brand sehr, sehr schnell gelöscht worden. Wir haben jedes Jahr eine gewisse Anzahl an Bränden. Der Großteil ist Ursache auf Mensch zurückzuführen. Aber wir haben halt durch die Tätigkeit aus dem ländlichen Raum gibt es halt auch immer wieder mal Brände, die dann entstehen. Aber wie gesagt, also diese prompte Intervention durch unser Feuerwehrsystem hat eigentlich das bis dato recht gut in den Griff gehabt. Heuer haben wir zwei Situationen gehabt. Da haben wir auch natürlich ungünstige Rahmenbedingungen gehabt, Trockenheit plus Windverhältnisse, die dann zu Ereignissen geführt haben, die wir bis dato eigentlich nicht gekannt haben. Also Waldbrände mit 100, 150 Hektar haben wir bis eigentlich dato nicht gehabt. Und das ist sicher etwas, wo wir uns auch müssen entsprechend noch besser darauf einstellen, wobei die Zusammenarbeit wirklich mit Berufsfeuerwehr, Freiwilliger Feuerwehr derzeit schon gut ist. Man hat auch mit Waldbrandinfrastrukturen sehr gut gearbeitet. Wir haben in ganz Südtirol über 1100 solche Jötten oder Waldbrandweiher, die sich auch im Finchgau sehr bewährt haben. Und die muss man natürlich einerseits instand halten. Macht man derzeit auch eine Überprüfung landesweit, inwieweit es da mit diesen Infrastrukturen ausschaut, inwieweit die funktionstüchtig sind oder eine Instandsetzung bedürfen, und dann in einem zweiten Moment schauen, ob man noch eine Ergänzung braucht. Weil Speicher, Wasserspeicher oder gerade die Kombination Speicher für solche Einsätze, aber auch für die Landwirtschaft, natürlich mit diesen klimatischen Entwicklungen eine unbedingte Notwendigkeit sind.
Das heißt, eine Nacht, wo es die heute vielleicht noch nicht gibt.
Dies heute vielleicht auch noch nicht gibt, das ist richtig. Also wir haben eine Situation, die so auf diese Hotspots, die was wir bis dato gehabt haben, aber wir müssen uns bewusst sein, dass da auch neue Gebiete dazukommen, die man vielleicht bis jetzt nicht so auf dem Bildschirm gehabt hat, aber dass man einfach gewappnet ist, dass wenn etwas ist, dass wir unmittelbar zu diesen Strukturen Zugriff bekommen.
Ein Thema vielleicht noch, der Wald hat ja verschiedene Funktionen, haben wir gesagt. Jetzt einmal ist er Wirtschaftsfaktor für die aus dem Wald Holz rausholen und das noch verkaufen wollen. Auf der anderen Seite ist er ein Erholungsfaktor, wir haben noch im Leben ein Tourismusland. Die Interessen, die stoßen oft einmal zusammen. Also wenn alle Touristen da mit Mountainbikes und zu Fuß durch den Wald rennen, was den Waldbesitzern vielleicht nicht allem so passt, siehst du da Konfliktpotenzial für die Zukunft oder siehst du da Probleme, was es jetzt vielleicht auch jetzt schon gibt?
Absolut, weil der Respekt vom Waldeigentum, aber grundsätzlich für den Grundbesitz mangelhaft ist, das muss man einfach sagen. Das war uns auch wichtig bei der Waldagenda. Da haben wir eigentlich 7 Hauptschwerpunkte, wobei es uns wichtig war, als ersten Hauptschwerpunkt das Grundeigentum, das Waldeigentum auch zu nennen. Weil wenn man so Strategiepapiere anschaut in Bezug auf Wald, dann sind sehr oft diese überbetrieblichen Leistungen, Schutzfunktion, Erholungsfunktion, Wohlfahrtsfunktion, sauberes Wasser und so weiter, Klimaschutz, Biodiversität, das ist, steht im Vordergrund. Aber ganz wichtig ist, dass man sich bewusst ist, ich kann diese überbetrieblichen Leistungen nur dann einfordern, wenn der Waldbesitzer, wenn der Waldeigentümer entsprechend auch mitspielt. Und das hat ganz viel mit Respekt zu tun. Und da gilt es sicher nachzubessern und zu sensibilisieren, weil vieles stellt man fest, was vielleicht, wenn man mit dem zu tun hat, für uns selbstverständlich ist. Für viele, die die Nutzung des Waldes eben beanspruchen, für die gehen davon aus, dass das in alle zugänglich ist und in allen gehört. Wie oft werden wir konfrontiert mit der Tatsache, ja, die Forstwege, die kehren ja der Forst. Kein einziger Weg kehrt der Forst. Also das ist alles Privateigentum und gehört den Waldeigentümern draußen. Aber das sind so manchmal so kleine, aber wichtige Botschaften, um zu sagen, aufpassen, dass man gewisse Sachen nicht von vornherein voraussetzt, weil vielleicht die Allgemeinheit ein ganz anderes Bild hat. Und das, glaube ich, ist ganz wichtig, auch in der ganzen Diskussion zur Nutzung, zur Freizeitnutzung der Wälder. Ich glaube, an sich hat ja niemand etwas dagegen, sofern das gelenkt und in einer vernünftigen Art und Weise passiert, dass der Wald auch genutzt wird für Erholungszwecke. Aber es darf nicht auf Kosten der Waldeigentümer gehen.
Das Problem aber ein anderer auch nach.
Ganz genau, ja. Das ist ein generelles Problem, ja.
Wobei, oft einmal kommt mir sogar noch vier, dass es, sagen wir so, jetzt auf allen Flächen vielleicht sogar noch eher die Leute irgendwie verstehen, dass das in irgendjemand kehren kann, weil da ja auch Viecher drauf rumrennen. Beim Wald macht man sich eigentlich kaum Gedanken drüber.
Das ist richtig. Ja. Also beim Wald fehlt ganz oft dieses Verständnis, dass da überall ein Waldeigentümer dahinter ist. Und es ist natürlich schon auch ein Unterschied, wenn wir im Trentino sind, dann seien 90% in öffentlicher Hand, vor allem die Gemeinden, die Waldbesitzer sind. In Südtirol haben wir nur ein Drittel, das öffentlichen Wald ist, vor allem jetzt, sage ich mal, in Finchgau mit den Eigenverwaltungen, aber auch in Gröden, wo die drei Gemeinden sehr viel an Waldbesitz haben. Aber der große restliche Bereich ist eben Privatwald, ist Privatbesitz.
Jetzt, wenn es darum geht, den Wald zu schützen, da gibt es ja jetzt auch ein neues Instrument, nennen wir es mal so. Du hast vorher von Holzbaufonds geredet. Es gibt einen Waldfonds, auch seit kurzer Zeit, seit ein paar Monaten. Was hat es denn mit dem auf sich und was kann man da eigentlich tun?
Seit praktisch 2018, als das mit Weiher passiert ist, haben wir in der Folge sehr hohe Sensibilität verspürt von Interessierten. Das waren Firmen, aber auch Einzelpersonen, die gesagt haben, ja, was könnte ich machen? Wie könnte ich einen Beitrag leisten für diese geschundenen Waldflächen, sage ich jetzt einmal. Also mir ist der Wald wichtig und ich möchte einen Beitrag dazu leisten. Und da haben wir eigentlich bis dato nicht recht viel anzubieten gehabt. Dann haben wir gesagt, es wäre natürlich interessant, wenn man etwas schafft, wo Interessierte Geld zur Verfügung stellen und über die Regiearbeiten draußen in den Forstinspektoraten entsprechende Maßnahmen gesetzt werden und dass wir dann sagen, okay, mit deinen 500 Euro, 5000 Euro, 50.000 Euro, wie auch immer, hat man dann diese Maßnahmen setzen können. Und das ist dann, zuerst musste man da auch eine entsprechende gesetzliche Anpassung vorsehen und hat das dann in die Wege geleitet. Und heute gibt's diesen Waldfonds. Es ist ein bisschen was schon passiert. Vor allem hat man da die Alperia auch als Partner gewinnen können und die haben einen ordentlichen Beitrag zur Verfügung gestellt und auch ein paar Private haben schon eingezahlt und ich hoffe, dass das noch mehr anläuft und dass man da einfach mit diesen Geldern wirklich vernünftige Maßnahmen in unseren Wäldern setzen können.
Gibt es da schon konkrete Sachen, wo es gemacht worden sein?
Da ist man dabei, weil es ist erst heuer praktisch jetzt aktiviert worden. Wir haben bis dato Einzahlungen.
Ja.
Und diese Einzahlungen werden jetzt über Regieprojekte, die wir ja genehmigen müssen, in einzelnen Inspektoraten dann umgesetzt.
Mhm.
Und das stellen wir dann auf der Homepage auch entsprechend zur Verfügung, dass man auch weiß, was mit dem jeweiligen Geld, was man zur Verfügung gestellt hat, eben passiert. Und wir hoffen natürlich schon, dass der eine oder andere, der in der Vergangenheit schon nachgefragt hat, wie man sich einbringen könnte, dass das eben noch vermehrt angenommen wird. Mhm.
Ja, und Landwirt werden Daten, da muss man auch gerne über die Sachen berichten. Also,
absolut.
Da ist viel im Geschenk.
Absolut.
Das gerne wohin.
Ja, es gibt ja so ähnlich gelagerte vielleicht schon Initiativen. Ich weiß, der Baumbund hat sich ja eingesetzt bei diesen Fonds mit den Mountainbike, mit den Tourismusorganisationen, nicht? Ja, dass man da auch gewisse Maßnahmen dann setzen kann, um eigentlich das Verständnis oder die Akzeptanz ein bisschen zu fördern. Und das ist jetzt einmal etwas Bewusstes, was Waldmaßnahmen betrifft.
Jetzt sind wir schon gespannt, was da jetzt passiert.
Absolut.
Günther, wir sind jetzt schon am Ende von unserem Gespräch. Die Zeit vergeht allem im Fluge, wenn ich das so mache. Es ist total interessant, dir zuzulassen, was du so zu erzählen hast. Vielleicht noch eine abschließende Frage. Wir haben ja vorher gesagt, der Wald ist etwas, was in gewohnten Generationen denken. Das heißt, das ist jetzt nicht die Frage, wie siehst du in Wald oder was darfst du dir wünschen für einen Wald vielleicht in 5 oder in 10 Jahren oder muss ein bisschen weiter denken, vielleicht in 50 oder in 100 Jahren. Wie stellst du dir einen Südtiroler Wald vor?
Was ich denke ich, ehrlichkeitshalber sagen muss, es werden nicht die letzten Schadereignisse sein, die wir gehabt haben. Also durch diese sehr, sehr rapide Entwicklung, was die ganzen Klimaentwicklungen anbelangt, werden wir dann sehr wahrscheinlich immer wieder so Schadereignisse haben. Und das wird die Südtiroler Forstwirtschaft vor Herausforderungen stellen. Aber grundsätzlich sehe ich natürlich den Wald als unheimlich wichtige Komponente für so einen Gebirgswald, wie es Südtirol ist. Diese überbetrieblichen Leistungen haben wir davor schon gesagt, aber ich sage einfach, diese emotionale Bindung, was der Mensch mit dem Wald hat, ist extrem eine hohe, seit jeher. Da ist ein großes Anliegen da, dass der Wald eben grün ist und nicht braun und nicht abgestorben, sondern vital. Und deswegen wird alles unternommen, dass man diesen Wald eben auch in dieser Form erhaltet. Wir werden ihn aber nicht in einer Käseglocke haben, sondern es ist eine dynamische Entwicklung. Diese Entwicklung ist wirklich, passiert sehr schnell. Die Natur selber, die reagiert ja auch und da geben wir nur oft nicht die Zeit. Aber wir wollen ja auch nicht die reine natürliche Entwicklung haben, sondern eine gesteuerte, weil wir ja auch weiterhin einen hochwertigen Rohstoff Holz produzieren wollen und da braucht es einfach dieses menschliche Zutun. Und das glaube ich einfach, dass das gesellschaftlich auch gewollt ist und unterstützt wird, dann wird auch der Südtiroler Wald diesen Herausforderungen gerecht werden. Es wird immer wieder was passieren und es wird immer wieder notwendig sein, da eben auch außen unterstützend einzugreifen.
Ja, Günther, danke dir für deine Zeit, dass du dir Zeit genommen hast und zu mir hergekommen bist. Wir haben allerhand der Frage, was für den Südtiroler Wald wichtig ist, was wichtig sein wird, was er für Funktionen hat. Danke dir, dass du bei mir da warst und in allen noch eine schöne Zeit bis zur nächsten Podcast-Folge.
Danke ebenfalls und danke, dass der Wald eben eine besondere Rolle in dieser Sendung auch bekommen hat. Dankeschön.
Ja, sehr gerne. Zum Abschluss wie immer eine kurze Vorschau auf die neue Ausgabe des Südtiroler Landwirt, die morgen erscheint. Die Titelgeschichte ist diesmal der Kochschule des Roten Hahn gewidmet, die in diesem Herbst in eine neue Runde geht. Es gibt einige Neuigkeiten bei dieser Kochschule, ihr dürft also gespannt sein. Wir berichten auch über den Wine Summit, der vergangene Woche stattfand. Dieser Treffpunkt der Südtiroler Weinwirtschaft hat sich mittlerweile etabliert bei uns. Wir berichten auch über ein neues Abkommen zur Abfallentsorgung, das der Landwirtschaft eine Reihe von Erleichterungen bringt. Und wir haben ein Spezial Wald, Holz und Almen für euch vorbereitet, unter anderem mit einem Interview mit meinem heutigen Gesprächspartner, Günther Unterdiener. Ich wünsche euch jetzt schon viel Spaß beim Lesen und wir hören uns hoffentlich in 2 Wochen wieder bei Zurglost, dem Podcast des Südtiroler Landwirts.